Herr Landamann, Herr, geschätzte Damen und Herren Regierungsrat, geschätzte Landrätin und Landrat, werte Medienvertreter und Gäste. Und besonders begrüßen darf ich heute am Morgen den neuen Polizeikommandant von der Kantonspolizei Uri, den Herr Reto Pfister. Herzlich willkommen. Das Abstimmungswochenende ist vorbei. Für uns alle sehr ernüchternd ist der Entscheid vom Urner Stimmvolk zur Nebenamtsverordnung. Leider ist es uns Landrätinnen und Landräten nicht gelungen, die Wichtigkeit und die Bedeutung von unserem Amt der allgemeinen Bevölkerung zu erklären. Unser Amt als Arbeit statt einer Nebenbeschäftigung oder einem Hobby darzulegen. Es ist uns aber auch nicht gelungen, dass wir Landräte die Abgeordneten der Gemeinden sind und die Anliegen der Gemeinden vertreten, aber auch von Berufsorganisationen oder anderen Interessenverbänden. Ich danke Ihnen jetzt schon, wenn Sie auch weiterhin das Landratsmandat ernst nehmen und mit dem bisherigen Engagement und in dieser Seriosität, die Sie bis jetzt geschaffen haben, weiter ausüben. Wir alle müssen uns auch in Zukunft bemühen, dass wir in der Öffentlichkeit als die Repräsentanten vom Kanton und der Gemeinden wahrgenommen werden, dass wir ja die gesetzgebende Behörde das Vertrauen in der Bevölkerung überkommen, das Vertrauen, das uns zusteht. Wir müssen uns auch bemühen, dass wir in der Bevölkerung aufzeigen können, dass wir die finanzielle Situation im Kanton im Auge haben und gegebenenfalls auch korrigieren. Kurz, es ist sehr wichtig, wie wir in der Öffentlichkeit auftreten und wie vertrauensbildend als wir sind. Als Vorbild von ehrenamtlicher und eigennütziger Tätigkeit habe ich die Dampfbahn Furka-Bergstrecke seit über 20 Jahren kennenlernen. Und am 1. September habe ich die Regierung und den Landrat an der Einweichung der Remise in Realp vertreten. Was als Verein einmal angefangen hat, ist heute eine weltweit tätige Stiftung. Es ist unglaublich, was in den letzten über 20 Jahren im Frondienst erreicht worden ist. Es ist die Wiederinstandstellung von der Furka-Bergstrecke von Realp bis Oberwald, die Rückführung von einer alten Dampflokomotive von Vietnam in die Schweiz, die Instandstellung von alten Lokomotiven und Bahnwagen, aber auch die Wiederbelebung von Ort Gletsch. Der Betrieb von der Dampfbahn mit Lokführer, Heizer, Zugführer, Zugbegleiter, alles in Fronarbeit und jetzt auch noch die Richtung von einer neuen Remise. Mit grossem Respekt und Dankbarkeit gegenüber allen freiwilligen Helfern aus aller Welt, Spender und Gönner, hat die neue Werkstatt eingeweiht werden. Aber noch einmal, das ist ein Hobby. Und was wir machen, ist politische Verantwortung. In diesem Sinn eröffne ich die Session vom 29. September 2016. Sie haben auf dem Pult einen Ordner, Bericht und Antrag vom Regierungsrat zum Wirkungsbericht. Und ich bitte Sie, den Ordner auch mitzunehmen. Das Thema wird in der Novembersession behandelt. Das Zweite ist die Einladung zum Tag der offenen Tür von der SBU, Stiftung Behindertenbetrieb Uri. Diese Einladung ist sonst damals im Briefversand beigelegen und weil wir ja das fast nicht mehr haben, haben wir es jetzt Ihnen aufgelegt heute. Ich komme zu den Entschuldigungen. Entschuldigt für den ganzen Tag hat sich die Landrätin Vreni Walker von Wassen. Am Nachmittag lässt sich entschuldigen der Landrat Ludwig Loretz und ab 11:30 der Landrat Georg Simme. Im Moment fehlt noch Karin Geiser. Schauen wir, ob sie noch gleich kommt. Sie haben die Traktandenliste fristgerecht bekommen. Ich werde Sie anfragen, sind Wortbegehren zur Traktandenliste? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir zum Punkt 1, neue parlamentarische Vorstösse. Und da sind zwei eingegangen. Zuerst ist eine parlamentarische Empfehlung zu den Engerlingsschäden vom Landrat Alois Arnold, 65 Bürgle.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, parlamentarische Empfehlung zu den Engerlingsschäden. Der Regierungsrat hat den Geldbetrag für die Engerlingsbekämpfung aus dem Budget 2016 gestrichen. Die Engerlingsschäden sind im Kanton Uri in diesem Jahr in Teilsregionen sehr gross. Mit passendem warmen und schönen Wetter im Frühling vor zwei Jahren sind damals Käfer bis auf 1200 Meter geflogen und haben dort ihre Eier auf dieser Höhe in die Erde gelegt. Die Engerlingsschäden sind in diesem Jahr von 600 bis 1200 Meter über Meer. In den Flächen, die befallen sind, ist der dritte und vierte Schnitt sehr schlecht ausgefallen. Die Engerlings fressen die Graswurzeln ab und das Gras stirbt ab. Solche Flächen kann man mit einer Maschine nur noch schlecht oder gar nicht mehr bewirtschaften. Es besteht eine Abrutschgefahr. Eine Beweidung mit Tieren ist nicht mehr möglich. Zum Teil wird aus dem Wildschadenfund entschädigt. Eine befallene Wiese kann pro Quadratmeter eine grosse Menge Engerlinge enthalten. Da haben die Fege und die Ochsen frei. Sie suchen dort ihre Nahrung und schon nach wenigen Tagen kann es dort ein Ausgesehen aus einem Nachrinnen. Als Alternative zur Engerlingenentschädigung haben zum Teil Landwirte jetzt schon solche Flächen Wildschaden angemeldet. Die Engerlingssaison dauert nur bis zum Frühling 2017 und kann noch grosse Schäden verursachen. Eine zusätzliche Schadenverursachung durch die Wildtiere wie die Ochsen und die Fichs und die Fegu sind gross. Für Engerlingsschäden soll nicht der Wildschaden vom zuständig sein. Es soll, wie in der vergangenen Zeit, ein solcher Engerlingsschäden mit einer eigenen geschaffenen Kasse zuständig sein. Gestützt auf den Artikel 180 und 123 der Geschäftsordnung vom Landrat stelle ich zusammen mit dem zweiten Unterzeichner folgenden Antrag. Erstens, der Regierungsrat stellt einen Geldbetrag für die Engerlingsschäden bereit. Zweitens, es soll Engerlings wieder mit Übersaaten, mit Einsaaten bekämpft werden. Drittens, im Budget 2017 soll ein Betrag in der Höhe wie in den vergangenen Jahren für die Engerlingsbekämpfung draufgenommen werden. Ich danke dem Regierungsrat im Namen des zweiten Unterzeichner für die Beantwortung. Ich danke dem Bühmer Max, dem zweiten Unterzeichner.
Besten Dank. Wir kommen zum zweiten Vorstoss. Das ist eine Interpellation von der FDP-Fraktion. Erstunterzeichner Markus Zurflo Ettighausen zur Handhabung von der Auszahlung von Überzeitleistungen in der kantonalen Verwaltung.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich reiche im Namen der FDP-Fraktion eine Interpellation mit dem Titel Handhabung der Auszahlung von Überzeitleistungen in der kantonalen Verwaltung ein. Vorbemerkung. Obwohl das Thema ja gerade kurzfristig medial aufgeschafft worden ist und eventuell auch die ein oder andere Frage bereits beantwortet ist, die wir stellen, erlaubt man uns, die Interpellation einzureichen, da wir doch meinen, es hat noch das ein oder andere drinnen, wo sich lohnt, jetzt beantwortet zu werden, wo auch grundsätzlicher Art ist. Ausgangslage. Aus der Presse ist es erfahren gewesen, dass im Zusammenhang mit dem Ausscheiden von einem Chefbeamten aus der kantonalen Verwaltung größere Zahlungen für geleistete Überzeit fällig geworden sind. Es ist nachvollziehbar, dass Kaderleute im Verlauf ihrer Tätigkeit, insbesondere für Grossprojekte, die parallel oder zusätzlich zu ihrem normalen Pflichtenheft zu betreiben sind, ausnahmsweise bedeutende Überzeitleistungen erbringen müssen, die auch entschädigungswürdig sind. Gemäss geltendem Personalreglement Artikel 21 kann jedoch davon ausgegangen werden, dass ein Ausgleich oder eine Vergütung innerhalb von dem Jahr, in dem der Anspruch entstanden ist, erfolgen tut. In dem Medien thematisierten Fall ist jedoch die Lesung von dem Entschädigungsproblem mehrere Jahre vor sich angeschoben worden. In Kreisen von Politik und Wirtschaft, aber auch beim einfachen Lohn- und Gehaltsempfänger haben die Pressemitteilungen und die Tatsache, dass erst beim Abgang vom Chefbeamten eine grössere Zahlung für nicht kompensierte Überzeit erfolgt ist, obwohl der Anspruch größtenteils Jahre voran entstanden sein dürfte, für Erstaunen und Unverständnis gesorgt. Es geht da nicht darum, die vereinbarte Entschädigungslesung zu kommentieren oder zu kritisieren, sondern es geht um grundsätzliche Fragen zur Entschädigung von Überzeitleistungen in der kantonalen Verwaltung, insbesondere bei Mitarbeitern in den höheren Gehaltsklassen. Wir sind der Ansicht, dass der Bürger und Steuerzahler ein Anrecht hat, die Regelungen zu kennen, wie Sonderleistungen, die zur Überzeitzahlung führen, entschädigt werden und wie der Regierungsrat die für ihn selber erlangte Reglement anwenden. Antrag. Der Regierungsrat wird hiermit ersucht, gemäss Artikel 127 folgende der Geschäftsordnung vom Urner Landrat folgende Fragen zu beantworten. Erstens, wie wird die Anordnung und Kontrolle von Überzeiten in der kantonalen Verwaltung gehandhabt? Zweitens, welche Modalitäten bestehen bezüglich maximalem Überzeitsaldo, Kompensationspflicht und Kompensationsmöglichkeiten sowie am Auszahlungsmodus für nicht kompensierbare Überzeit, z.B. bei der Leitung oder mit der Arbeit von Grossprojekten außerhalb des normalen Pflichtenhefts. Drittens, in der Privatwirtschaft werden auf Kaderstufe in vielen Betrieben gewisse monatliche Überzeitleistungen entschädigungslos vereinbart. Wie wird das bei der kantonalen Verwaltung gehandhabt? Viertens, sind ähnliche Fälle von Überzeitvergütungen, wie sie jetzt bei dem medial behandelten Fall vorgenommen werden müssen, zu erwarten? Wenn ja, sind die dafür notwendigen Mittel in der ordentlichen Rechnung zugestellt worden? Fünftens, gemäss Artikel 21 Absatz 3 vom Personalreglement erstellt das Amt für Personal jährlich eine Übersicht von den ausbezahlten Überstunden zuhanden vom Regierungsrat. Welche jährlichen Beiträge sind seit 2010 unter dem Titel ausbezahlt worden? Sechstens, in der Personalverordnung ist unter Artikel 42 bei außerordentlich guten Leistungen die Ausrichtung von außerordentlichen Zuwendungen möglich, wobei der Regierungsrat jährlich die Höchstsumme dort festlegt. Wie viele Zuwendungen und welcher Höchstbetrag pro Zuwendung sind seit 2010 jährlich ausgerichtet worden? Wie hoch sind die jährlich ausgerichteten Gesamtbeträge ab 2010? Und siebtens, werden nebst finanziellen Abgeltungen auch andere Formen von Vergütungen für Überzeit gewährt? Werden allenfalls unter außerordentlichen Zuwendungen auch Vergünstigungen oder das kostenfreie Überlassen von technischen Geräten, Fahrzeug oder ähnlichen Betriebsmitteln gewährt, die von Mitarbeitern für ihre privaten Gebrauch genutzt werden. Auch im Namen vom Zweitunterzeichner Matthias Steinecker danke ich dem Regierungsrat für die Beantwortung dieser gestellten Fragen.
Besten Dank. Das waren die beiden Vorstösse und die gehen jetzt zur Beantwortung an den Regierungsrat. Wir kommen zum Geschäft 2.1. Bericht und Antrag des Regierungsrates an den Landrat zum Gemeindegesetz. Herr Alex Inderkum, Präsident von der Justizkommission, darf ich Sie bitten.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, am 8. September 2016 hat sich die Justizkommission zu ihrer Sitzung getroffen. Fachlich sind wir durch Herrn Alexander von Rohr, Leiter Rechtsdienst, kompetent beraten worden. Die Unterlagen sind frühzeitig und vollständig an uns Vertretende von der JuKo zugestellt worden. Die Gesetzesvorlage setzt die Motion von Andreas Bilger um, weil ihn der Landrat in der Junisession 2014 als erheblich erklärt hat. Die Justizdirektion hat die Vorlage in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden erstellt. Im Gegensatz zu den meisten Kantonen kennt Uri kein Gemeindegesetz. Grundlegungen für Gemeinden sind in der Kantonsverfassung aufgeführt. Daneben kennt Spezialgesetzgebung zahlreiche Bestimmungen über und für Gemeinden. Trotzdem bestehen Lücken, die sich im Alltag bemerkbar machen. Das betrifft sowohl das Verhältnis vom Kanton zu den Gemeinden als auch jenes unter den Gemeinden selber. Primär aber fehlen wirksame Mittel, die den Gemeinden erlauben, ihre Selbstständigkeit zu festigen und zu stärken. In den 79 neu geschaffenen Artikeln im Gemeindegesetz werden diverse Pflichten, Begriffsdefinitionen, Delegationsbefugnisse, Zuständigkeiten, Zusammenarbeitsformen, Zusammensetzungen von Gemeindeorganen, Beschwerderecht, Aufsichtsabläufe etc. aufgezeigt. Im Bericht und Antrag vom Regierungsrat Landrat zum Gemeindegesetz sind folgende Massnahmen besonders erwähnenswert. Die Möglichkeit zur interkommunalen Zusammenarbeit soll gestärkt werden. Der Kanton soll eine Ansprechstelle schaffen für Gemeindeprojekte. Massnahmen zur Zusammenarbeit wie gemeinsame Verwaltung, Stellvertretungen von Gemeindeschreiberinnen oder Gemeindeschreibern usw. sollen möglich sein. Ebenfalls eine allfällige darauf folgende Fusion von den zusammenschaffenden Gemeinden. Daraus wird klar, dass Gemeinden die Gemeindefusion nicht in den Vordergrund schieben, dennoch aber sich Regeln dazu erweisen. Wichtig sind rechtliche Grundlagen und möglichst einfach auf verschiedene Arten miteinander zusammenzuarbeiten. Die JuKo hat in ihrer Detailberatung verschiedenste Artikel vertiefter besprochen. Dabei sind auch mögliche Artikeländerungen von einzelnen Gesetzen beraten worden und ihre möglichen Auswirkungen. Darauf möchte ich im Eintreten nicht vertiefter eingehen, aber sofern sich das während der Detailberatung als hilfreich erweist, zu einzelnen Artikeln mündliche Erläuterungen abgeben, die bei uns in der JuKo vertieft diskutiert worden sind. Die JuKo hat sich vom neuen Gemeindegesetz sowie den vorgeschlagenen Änderungen von der Kantonsverfassung können überzeugen und schlägt dem Landrat vor, dem Bericht und Antrag von der Regierung ohne Änderungen zuzustimmen. Da die Gesetzesvorlage von der Motion Bilger nahezu vollständig umsetzt, beantragt Ihnen die JuKo ebenfalls, den parlamentarischen Vorstoss als materiell erledigt abzuschreiben. Zudem beantragt Ihnen die JuKo, auf die Vorlage einzutreten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und allen involvierten Personen für die angenehme Zusammenarbeit.
Besten Dank, Herr Kommissionspräsident. Wird das Wort zum Eintreten weiterverlangt? Herr Landrat Rölle, wenn Sie das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Das Gemeindegesetz hat anlässlich von der FDP-Fraktionssitzung vom 19. September zu keinen grossen Diskussionen geführt. Die FDP-Fraktion steht dem neuen Gesetz sowie dessen Inhalt grossmehrheitlich positiv gegenüber. Bei Artikel 24 wird aus unserer Reihe ein Änderungsantrag kommen. Zum Artikel 70 erfolgt voraussichtlich noch eine Frage. Die FDP-Fraktion ist für Eintreten und stimmt dem Antrag vom Regierungsrat grossmehrheitlich zu.
Besten Dank. Jetzt wird weiter verlangt. Herr Landrat Alois Arnold, 81, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die SVP-Fraktion hat das Gemeindegesetz an der Fraktionssitzung eingehend beraten. Die SVP anerkennt die gute Vorgehensweise in der Ausarbeitung des Gesetzestexts. Für einiges sind Gemeinden frei und umfassend in Prozesse eingebunden worden. Das ist umso wichtiger, da das Gesetz für die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und dem Kanton sowie für die Gemeinden selber ein wichtiges Instrument soll sein in Zukunft. Weiter ist die Fraktion der Meinung, dass die Ziele der Motion in diesem Gesetz im Grossen und Ganzen erfolgreich umgesetzt worden sind. Wir erwarten aber, dass trotz dem Gesetz der Weg zur Verwaltung und innerhalb weiterhin kurz bleibt und es nicht wieder zu weiteren kindlichen Aufblähungen kommt. Etwas mehr zu diskutieren hat bei uns der fünfte Teil des Gesetzes gegeben, also jene Artikel, in welchen die Gemeindefusionsbestimmungen geregelt sind. Im Grundsatz sind wir mit diesen Bestimmungen einverstanden, jedoch wird es aus unserer Mitte in der Beratung noch Fragen zu einzelnen Artikeln geben. Wir erachten es als richtig, dass die im Fusionsgesetz unbestrittenen Artikel ins neue Gemeindegesetz integriert worden sind. Die Fraktion ist für Eintreten und wird dem Gemeindegesetz grossmehrheitlich zustimmen. Besten Dank.
Danke Ihnen. Herr Landrat Brandi, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Das neue Gemeindegesetz setzt auf Stärkung der Gemeindeautonomie und ist sicher kein Fusionsturbo. Änderungen im Bestand und Gebiet der Gemeinden und die finanzielle Unterstützung durch den Kanton sind aber möglich, wenn auch sehr vage formuliert. Die Fraktion von SP Grünen ist aber der Meinung, dass das Gemeindegesetz sinnvoll, verständlich und zweckmässig ist, weil alle Urnergemeinden verpflichtet werden, ihre Aufgaben nach den gleichen Regeln zu bewältigen. Außerdem ist es positiv, dass geregelt wird, wie die Befugnisse in der Gemeinde verteilt sind. Lange Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Gemeindeorganen dürften damit weniger vorkommen. Zu begrüßen ist auch, dass klar formuliert ist, in welchen Situationen der Kanton bei einer nicht mehr funktionierenden Gemeinde einschreiten muss. Eine kleine Änderung ist wünschenswert. Wir sind der Meinung, dass die Frist von 8 Tagen zur Einberufung von einer Gemeindeversammlung viel zu kurz ist, um sich seriös dafür vorzubereiten. Und wir werden darum zum Artikel 13 vom Gemeindegesetz einen Antrag stellen. Bei der Beratung ist außerdem der Wunsch geäussert worden, dass bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen usw. der neue Text am alten gegenübergestellt wird, damit Änderungen besser ersichtlich und einfacher zu verstehen sind. Ähnlich wie das mit der letzten Vorlage zur Änderung der Richtplananpassung gemacht worden ist. Die Fraktion SP Grüne ist für Eintreten und wird den 3 Anträgen vom Regierungsrat zustimmen. Herzlichen Dank.
Besten Dank, Landrat Brandi. Aber das ist ein neues Gesetz, das wir jetzt heute beraten. Gut, also es wird weiter verlangt. Herr Landrat Bilger, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Auch die CVP-Fraktion hat ja der letzten Sitzungsgemeindegesetz beraten und stimmt dem Gesetzesentwurf einstimmig zu und ist für Eintreten. Es entspricht der Notwendigkeit, dass auch der Kanton Uri sich ein Gemeindegesetz gibt und es so mit den anderen Kantonen gleich tut. Das insbesondere aufgrund der Tatsache, dass mit dem Gemeindegesetz die Autonomie der Gemeinden, die ja gefordert wird, gestärkt wird und die bestehenden rechtlichen Unsicherheiten und Gesetzeslücken behoben werden bzw. geschlossen werden können. Das Gemeindegesetz entspricht insbesondere aber auch einem Bedürfnis der Gemeinden, in dem die Organisation und Zusammenarbeitsmöglichkeiten, die bis anhin eher ungenügend geregelt gewesen sind, jetzt umfassend erörtert werden. Nicht zuletzt wird auch ein Verfassungsauftrag nachkommen, in dem das Gemeindegesetz das Vorgehen bei allenfalls gewünschten freiwilligen Fusionen bestimmt. Gemeinden können dabei frei entscheiden und werden nicht in irgendeiner Form eingeschränkt, mit wem und in welcher Form sie zu fusionieren haben. Mit der Gemeindeordnung können sich Gemeinden im Weiteren auch eine Gemeindeverfassung geben, wobei in diversen Bereichen hier ein relativ grosser Spielraum vorhanden ist. Die meisten Gemeinden verfügen ja bereits über Gemeindeordnungen und die sind somit vor allem anzupassen an das Gemeindegesetz. Im Bereich der Aufsicht und der Rechtspflege bleiben Gemeinden ebenfalls autonom und sind primär zuständig, auf ihrem Gemeindegebiet für Recht und Ordnung zu sorgen. Gemeinden werden aber bei ihrer Arbeit auch weiterhin vom Regierungsrat beaufsichtigt, wobei die entsprechenden Regelungen im Gemeindegesetz konkretisiert werden können. Und sachdienlich ist, dass insbesondere die möglichen Massnahmen einzeln aufgelistet werden. In jedem Fall gilt aber weiterhin das Verhältnismäßigkeitsprinzip sowie der Grundsatz, dass nur im Notfall aufsichtsrechtlich eingegriffen wird. Zu begrüßen ist auch, dass im Bereich der Beschlüsse der Gemeindeversammlung mit der Abstimmungs- und Wahlbeschwerde neues Rechtsmittel zur Verfügung steht. Da es sich beim Gemeindegesetz um einen geschlossenen Rechtserlass handelt, der in der Praxis seine Dienste erweisen wird, ist es sachdienlich, wenn die Kantonsverfassung entsprechend angepasst wird und jeweils auf das Gemeindegesetz verweist. Die Anpassungen in der Kantonsverfassung sind allesamt sachdienlich. Die CVP erachtet den Gesetzentwurf als sehr gut gelungen, das insbesondere auch aufgrund der Tatsache, dass er schlank ausgefallen ist und der Gemeinde zukünftig als sehr gutes Arbeitsinstrument zur Verfügung wird stehen. Die CVP wird dem Gemeindegesetz einstimmig zustimmen und auch die Kantonsverfassungsänderungen gutheissen. Im Weiteren ist die Motion dann materiell als erledigt abzuschreiben. Danke.
Besten Dank. Wird das Wort zum Eintreten weiterhin verlangt? Dann geht das Wort an die Justizdirektorin.
Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Eintreten, was ich jetzt gehört habe von den meisten Fraktionen und dass das Gesetz so auf Wohlwollen bei Ihnen stossen. Es ist ja aufgrund von einer Motion vom Landrat Andi Bilger beziehungsweise dann auch durch die Überweisung von der Motion von Ihnen als erheblich erklärt worden. Also an sich ist das natürlich auch Ihres Gesetz. Das Gemeindegesetz trifft natürlich nicht nur am Namen an, Gemeinden im Kern. Klar, also für Gemeinden ja wichtige Auswirkungen. Und bisher haben wir ja im Kanton Uri nichts gehabt, oder? Wir haben einfach vieles auf Stufe Verfassung geregelt gehabt. Und darum ist es ja wichtig gewesen, dass wir von Anfang an mit den Gemeinden das Gesetz erarbeitet haben. Und wir haben trotz ihrer Motion die Grundfrage der Gemeinden als erstes gestellt, wenn die überhaupt das Gesetz. Und so haben wir dann Schritt für Schritt mit ihnen geschafft, und zuerst mit Thesen angefangen. Also wir haben eigentlich mit der Gemeinde erarbeitet, was meinet ihr, muss in diesem Gesetz drin sein. Und sind dann in einem Prozessschritt bis zur Verdichtung gekommen, bis das Gesetz jetzt vorliegt. Die Redaktion vom Gesetz selber, da will ich den verantwortlichen Redaktoren, den Gesetzesredaktoren wirklich ein Kränzchen winden. Ich bin auch der Meinung, das ist sehr, sehr gut gelungen. Sie haben dann auch gesehen, dass in der Vernehmlassung wir sehr gute Rückmeldungen hatten. Wir haben einige Anpassungen noch vorgenommen. Das sehen Sie dann hier in den einzelnen Artikeln, wo man die Anpassungen gemacht hat. Und ich glaube, dass hier doch eine Vorlage vorliegen tut, die grossmehrheitlich vor allem bei den Gemeinden auf Zustimmung stossen. Die Anpassung der Verfassung ist notwendig. Ich habe gesagt, wir haben ja bis jetzt den grossen Teil in der Verfassung geregelt gehabt. Und dort, glaube ich, hat die SP-Fraktion gemeint, dass man eine Gegenüberstellung gehabt hätte vom bisherigen Verfassungstext und eben das, was gestrichen wird. Das nehme ich so entgegen, den wir bei einer nächsten Vorlage sicher so beachten. Verfassungsanpassung und Gesetzes, neues Gesetz, beides braucht ein obligatorisches Referendum. Wir haben ja im Kanton Uri nicht eine unterschiedliche Hierarchie in Bezug auf Abstimmungsmodalitäten, in Bezug auf Verfassung und Gesetze. Also Sie haben vorliegendes Mass geschneidert, die Gesetzgebung für Gemeinden. Es ist schlank, es passt für den Kanton Uri. Es geht um die Stärkung der Gemeindeautonomie, vor allem auch von der Organisationsautonomie. Und das ist alles getragen vom partnerschaftlichen Gedanken von der Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden. Also Gemeinden sollen Instrumente bekommen, wo sie ihre Aufgaben möglichst gut, natürlich im Interesse von uns Bürgerinnen und Bürger und auch vom Kanton, können erfüllen. Die wichtigsten Einwirkungen haben sie auf Seite 7 folgende. Sie haben das ja in den Fraktionen diskutiert, selber auch gelesen. Ich verzichte darauf, da im Detail darauf einzugehen. Nochmal, ich danke Ihnen für die Eintreten und ich werde in der Beratung von den einzelnen Artikeln Ihre Fragen beantworten bzw. zu allfälligen Änderungsanträgen dann Stellung nehmen.
Besten Dank für die Erläuterungen. Wird das Wort jetzt zum Eintreten noch verlangt? Das Eintreten ist unbestritten und gilt als beschlossen. Wir kommen zum Bericht und Antrag. Erst Römisch 1, Ausgangslage. Seite 3, Mitwirkung der Gemeinden. Drittens, Vernehmlassungsverfahren. Viertens, Grundzüge der Vorlage. Erstens, Grundgedanken. Zweitens, zu den Grundzügen der Einzelnen. Mit diesen verschiedenen Teilen. Fünftens, Seite 7, die wichtigsten Neuerungen der Vorlage. Dann gehen wir in Beilage 1 zum Gemeindegesetz. Erster Teil, allgemeine Bestimmungen, Artikel 1, Artikel 2, Artikel 3, 4, 5, 6, 7, die Veröffentlichungen, Artikel 8, Artikel 9, zweiter Teil Organ, Artikel 9, Artikel 10, Artikel 11, zweites Kapitel Gemeindeversammlungen, Artikel 12, Artikel 13. Frau Landrätin Silvia Leibli, Sie haben es.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, gemäss Artikel 13 Absatz 2 ist die Gemeindeversammlung spätestens 8 Tage vor ihrem Zusammentritt öffentlich einzuberufen. Im Namen von der Fraktion SP Grüne stelle ich den Antrag, die Frist auf 20 Tage zu erhöhen. Wir erachten die Frist von 8 Tagen als zu kurz. Eine so kurze Frist birgt die Gefahr, dass die Stimmbürger überrumpelt werden oder dass bestimmte Interessengruppen je nach Informationsstand eine Gemeindeversammlung könnten beeinflussen. Gemeinden wie Altdorf und Erschfeld kennen seit langer Zeit eine Frist von 20 Tagen und ich bin sicher, dass auch kleinere Gemeinden ihre Gemeindeversammlung heute längerfristig planen und vorbereiten. Wir erachten es daher als richtig, die Frist von 20 Tagen auch im kantonalen Gemeindegesetz zu verankern.
Besten Dank. Das Wort geht an die Justizdirektorin, Frau Dr. Zgrau.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Artikel 13 Absatz 2, den Sie ansprechen, ist 1:1 aus der heutigen Kantonsverfassung übernommen worden. Das ist Artikel 30 Absatz 3 von der Kantonsverfassung. Ist genau die gleiche Formulierung. Und das zeigt eben gerade, dass das eine minimale Frist ist, weil es heisst, bis spätestens 8 Tage muss man einberufen. Und die Gemeindeordnung hat natürlich hier, weil eben das spätestens drin ist, längere Fristen festlegen. Das zeigt sich ja, dass eben jetzt Erstfeld, obwohl in der Kantonsverfassung der gleiche Artikel ist, eben 20-tägige Frist festlegen tut, dass das möglich ist und kein Problem ist. Und ich meine, auch hier sollte man jetzt die Gemeindeautonomie achten und Gemeinden sollen das selber in den Gemeindeordnungen festlegen können. Man muss dann halt auf Gemeindestufe das Anliegen, das ich kann, nachvollziehen kann, gerade in grösseren Gemeinden einbringen. Auf der anderen Seite, das ist in der Kommission auch vom ehemaligen Gemeindepräsidenten von Seedorf, vom Andi Bilger genannt worden, ist es natürlich auch so, dass das eine Flexibilität euch tut geben für Gemeinden, wenn denn einiges ein Geschäft wirklich sehr dringend ist, dass mit diesen 8 Tagen doch da auch noch eine Möglichkeit tut bestehen, eine Gemeindeversammlung einzuberufen. Ich tue Ihnen beantragen im Namen vom Regierungsrat, dass man der bewährte Artikel aus der Kantonsverfassung so 1:1 wird ins Gesetz übernehmen.
Landrat Markus Zurflu, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der von der SP-Grünen-Fraktion gestellte Antrag kann ich unterstützen. Auch wenn die Frist von 8 Tagen von der Kantonsverfassung übernommen worden ist, heisst das ja nicht, dass man es nicht euch anpassen kann. Meine Überlegungen gehen vor allem dorthin, dass es bei einer Überprüfungsfrist von nur 8 Tagen der Partien kümmern wird möglich sein, im Vorfeld Partieversammlungen zu organisieren, um die traktandierten Geschäfte vorzuberaten. Wahrscheinlich bin ich hier im Landratssaal nicht der einzige Parteipräsident oder Präsident von einer Ortspartie, wo man in einem solchen Fall kurzfristig ins Rotieren käme. Selbstverständlich bin ich mir bewusst, dass die Gemeindeordnungen längere Fristen können vorgesehen, was sie in der Regel auch tun. Unter Umständen kann aber auch das Ziel von einem so einem Gemeindegesetz sein, dass auch Gemeindeordnungen relativ schlank gehalten werden und entsprechend eventuell die Artikel in den Gemeindeordnungen sollen rausgestrichen werden, damit man sich an das Gemeindegesetz halten kann. Und wenn dort dann 8 Tage drin sind, wie gesagt, das ist für mich ein bisschen sehr kurz. Ich weiss da im Moment nicht, was derart dringend könnte sein, dass man innerhalb von 8 Tagen eine Gemeindeversammlung muss einberufen. Daher gefällt mir eigentlich auch der Grund, warum die Fristen so kurz angesetzt sind. 20 Tage hingegen ist eine Frist, die euch, meint ich zumindest, wichtiger und einigermaßen dringender Angelegenheiten sollte genügen. Aus diesen Überlegungen heraus werde ich dem Antrag von der SP-Grünen-Fraktion zustimmen.
Besten Dank. Frau Justizdirektorin, Sie haben noch ein Wort.
Ich möchte noch einmal betonen, das steht bereits heute in der Kantonsverfassung so. Es steht spätestens, es gibt Flexibilität für Gemeinden. Wir leben seit 32 Jahren, seit wir die Kantonsverfassung haben. Vermutlich sogar länger schon mit dieser Frist. Es hat nie ein Problem gegeben. Hingegen dann sie mit dieser neuen Frist von 20 Tagen wirklich in die Gemeinden eingreifen und ein neues Element hineingeben. Wir haben es auch nicht in der Vernehmlassung so gehabt. Und die Gemeinden können mit dieser Frist gut lesen und sie meint und kennt das natürlich auf Gemeindestufe als Partien mit den Gemeinden in den Gemeindeordnungen aushandeln. Es steht spätestens. Es steht nicht, es muss 8 Tage sein, sondern spätestens. Und wir haben jetzt gehört, Erschfeld-Altdorf haben heute Praxis oder ihre Gemeindeordnung 20 Tage. Also ich bin froh, wenn Sie das so belassen. Und ich würde ohne Not hier der Gemeinde nicht etwas vorschreiben, wo sich bestens eingespielt hat.
Herr Landrat Flavio Giesler, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ich bin auch Ortsparteipräsident, hat grundsätzlich auch ein Interesse, dass es früh genug einberufen wird, die Gemeindeversammlung. Ich muss aber sagen und will daran erinnern, dass das Gesetz wirklich in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden ja ausgearbeitet worden ist. Und ich denke, das ist jetzt wirklich nicht nötig, dass wir jetzt da als Landrat hier noch den Stempel aufdrücken und noch so, sagen jetzt relativ stark eingreifen und der Gemeinde noch etwas vorschreiben, was nicht unbedingt nötig ist, wie das Frau Justizdirektorin schon gesagt hat. Es ist ja keine Pflicht. Da können weiterhin die Fristen in den Gemeinden beibehalten werden, in den Gemeinden, wo man das als sinnvoll erachtet. Danke.
Besten Dank. Wir kommen Herr Landrat Toni Moser.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich habe ein gewisses Verständnis, wenn die Regierungsrätin argumentiert, man hätte nicht die Gemeinden dazu vernehmen lassen. Da fand ich stand, aber wir haben eine zweite Lesung. Und die Möglichkeit von einer zweiten Lesung, die doch dann wieder eine mögliche Korrektur von einem beschlossenen Artikel an und für sich möglich wäre. Und ich denke, von dem her ist durchaus auch möglich, dass man jetzt dem Antrag von der unserer Fraktion kann zustimmen.
Herr Landrat Andi Bilger, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich bin auch der Meinung, wie das Frau Regierungsrätin Heidi Zgracken gesagt hat, dass man das so lässt, die Autonomie lässt von den Gemeinden. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, es ist, so, wenn ich aus den Worten höre, ein leichtes Misstrauen gegenüber kleineren Gemeinden, dass sie nicht befähigt sind, in der Gemeindeordnung dann schlussendlich vernünftige Regelungen herzubringen. Ich glaube, das wäre falsch, wenn man das Gefühl hat, dass es da die ein oder andere Gemeinde gäbe, die dann nicht selber die Fähigkeit hätte. Und dann ist es wirklich so, es kann Notlagen geben, wo es auch Sinn macht, eine Gemeindeversammlung kurzfristig einzurufen, im Bereich von Unwetterereignissen und so weiter und so fort. Das hat es auch schon gegeben. Also ich meinte, man sollte das so belassen und die Autonomie spielen lassen von der Gemeinde. Und ich gehe davon aus, dass vernünftige Regelungen in die Gemeindeordnung kommen. Danke.
Wir kommen zur Abstimmung. Wir haben den Antrag in der Vorlage, wo heisst, die Gemeindeversammlung ist spätestens 8 Tage vor ihrem Zusammentritt öffentlich einzuberufen. Wir haben auf der anderen Seite den Antrag von der SP, Grüne Fraktion, der 20 Tage fordert. Wer im Antrag von der Regierung mit 8 Tagen will zustimmen, soll das mit der Plus-Taste betätigen. Wer im Antrag von der SP, Grüne Fraktion, von 20 Tagen, soll das mit der Minus-Taste bestimmen. Die Abstimmung ist gelaufen. Sie haben mit 49 Ja für den Antrag der Regierung und mit 13 Nein-Stimmen, also 13 Stimmen für den Antrag der SP. Also der Artikel 13, wie er im Gesetz ist, bleibt bestehen. Wir gehen weiter zu Artikel 14. Artikel 15. Drittes Kapitel Behörden, Artikel 16, Artikel 17, 18, 19, 20, Artikel 21, Artikel 22, der zum zweiten Abschnitt Gemeinderat, Artikel 23, Artikel 24, Herr Landrat Zurflu, Theophil, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, im Namen der FDP-Fraktion beantrage ich im Gemeindegesetz den Artikel 24 Absatz 2 wie folgt zu ergänzen. Im bisherigen steht nur für die zweckmäßige Verwendung der Mittel zu sorgen. Wir sind 2c. Für die zweckmäßige und wirtschaftliche Verwendung der Mittel zu sorgen. Begründung. Im Artikel 51 vom Gemeindegesetz steht, der Finanzhaushalt wird nach den Grundsätzen der Gesetzmäßigkeit, des Haushaltsgleichgewichts und der zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verwendung der öffentlichen Gelder geführt. Damit kann auch die widersprüchliche Auslegung von diesen beiden Artikeln ausgeschlossen werden. Weil zweckmässig, meine, man kann die Hände waschen mit normalem Wasserhahn oder mit goldigem Wasserhahn. Beides ist zweckmässig. Wobei das Letztere eigentlich nicht wirtschaftlich ist, aber man kann sagen, es ist eine Verwendung von öffentlichen Mitteln. Ich danke Ihnen für die Unterstützung.
Besten Dank. Bitte Frau Justizdirektorin dazu noch Stellung nehmen.
Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zweckmäßige und wirtschaftliche Verwendung der Mittel aus meiner Sicht spricht nicht gegen den Zusatz von wirtschaftlich. Wir haben zwar 3 FDP-Regierungsräte, aber ich habe den Artikel nicht gekannt. Es zeigt sich, je mehr Regierungsräte von einer Fraktion im Sitzungszimmer sind, desto schwieriger wird es offensichtlich. Nein, ich meinte, das kann man so sehen. Zweckmässig und wirtschaftlich. Ich bin der Meinung, dass zweckmässig umfasse das wirtschaftlich auch, aber ich kann dem zustimmen.
Besten Dank. Wir kommen zur Abstimmung. Wir machen es jetzt so. Wer im Antrag von der FDP-Fraktion möchte zustimmen mit dieser Ergänzung, zweckmässige und wirtschaftliche Verwendung, soll das mit der Plus-Taste bestätigen, wer dagegen ist mit der Minustaste. 0 bei Enthaltungen. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 58 Ja bei 3 Nein und einer Enthaltung dieser Ergänzung zugestimmt. Wir kommen zum Artikel 25 Schulrat, Artikel 26, dann zum Sozialrat Artikel 27, Artikel 28, Kommissionen Artikel 29 und 30, dann Aufgaben Artikel 31, 32, 33, selbstständige Gemeindeunternehmung, Artikel 34, 35, Erfüllung durch Dritte, Artikel 36, 37, Artikel 38, 39, Leistungsvertrag und Zusammenarbeitsvertrag, Artikel 40, 41, Zweckverband, Artikel 42, 43, 44, 45, 46, Artikel 47, 48, 49, 50. Vierter Teil Finanzhaushalt, Grundsatz und anwendbares Recht, Artikel 51, 52, Rechnungsprüfung, Artikel 53, 54, 55. Änderung im Bestand und im Gebiet der Gemeinden. Freiwilligkeit, Artikel 56. Änderung im Bestand, Artikel 57, Artikel 58, 59, Artikel 60, 61. Unterstützung durch den Kanton, Artikel 62. Herr Landrat Blöchlin.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir haben im letzten Abstimmungskampf zum Gemeindegesetz, insbesondere der finanzielle Kantonsbeitrag für Fusionen, ist abgelehnt worden dort auch. Die Mehrheit vom Landrat hat aber im Vorgang dem ja zugestimmt gehabt. Jetzt steht da unter Artikel 62b eine einmalige Beitrag an die Folge der Fusion. Dieser Beitrag berücksichtigt insbesondere die Kosten der Neuorganisation und einen angemessenen Entschuldungsbeitrag. Jetzt habe ich die Frage an die Regierungsbank, inwiefern öffnet Artikel 62b mit dem Landrat nicht Tür und Tor, sämtliche finanzielle Zückerli wie dazu mal wieder einzuführen und das dem Volk hindurch? Insbesondere unter dem Entschuldungsbeitrag. Wie hoch kann das so ein Entschuldungsbeitrag auch sein für eine Gemeinde?
Frau Justizdirektorin, Sie haben das Wort.
Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Die Frage der Kantonsbeiträge, das sehen Sie in dem Artikel 62, ist bewusst offen und flexibel formuliert. Sie wissen oder Sie können davon ausgehen, das werden ja mehrjährige Projekte sein. Das braucht seriöse Prüfung, grosse Arbeit der Gemeinden. Projektbeiträge, die sind sicher finanziell vielleicht noch einfacher zu fassen, aber da sprechen Sie nicht davon, sondern Sie reden, wie hoch kann am Schluss so ein Beitrag sein für die Kosten der Folgen der Fusion. Ich kann Ihnen das nicht sagen, weil wir haben keinen Erfahrungswert. Wir haben auch im Vorfeld mit den Gemeinden nicht darüber geredet, dass das in der gleichen Art soll sein wie im Gesetz, das wir dazu mal vorgelegt haben. Das wäre ja auch nicht im Sinn vom Gesetzgeber, vom Volk. Aber es ist so, dass, falls es jetzt zu Fusionen würde kommen, der Landrat eine Vorlage wird vorgelegt bekommen vom Regierungsrat. Es wird aber, wie gesagt, ein längerer Prozess sein, wo man mit den Gemeinden aushandeln, wie so Beiträge könnten aussehen. Aber es wird ja in jedem Fall am Landrat vorgelegt und der Landrat tut nachher die Einzelvorlage, die maßgeschneidert ist für das Projekt, das vorliegen tut, dann über die verbundenen, damit verbundenen Ausgaben abschliessend, beschließen. Das heisst, es wird in Ihrer Hand dann liegen, eine so eine Vorlage zu debattieren und anzuschauen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, es ist mal vom Zeithorizont nicht in den nächsten zwei Jahren so, dass Sie so eine Vorlage haben, aber spielt da keine Rolle, oder, für Sie. Sondern, dass Sie als Landrat dann einen Landratsbeschluss werden vorgelegt bekommen. Aber ich kann Ihnen wirklich im Moment nicht sagen, was das kostenmässig kann sein. Es ist nur eine Grundsatzregelung, die wir drin haben, dass der Kanton hier die Gemeinden würde unterstützen.
Ja, Herr Landrat Blöchlinger, Sie haben noch einmal das Wort.
Ich habe nur eine Klärungsfrage. Den Entschuldungsbeitrag, kann man sich vorstellen, dass eine Gemeinde, also sehr plakativ dargestellt, seine Schulden so könnte loswerden, indem wir dort fusionieren und der Kanton übernimmt dann die Schulden?
Frau Justizdirektorin.
Ich glaube, hier ist, Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, das Verb vor dem Entschuldungsbeitrag anzuschauen. Einen angemessenen Entschuldungsbeitrag.
Frau Landrätin Läubli, Sie haben so. Meine Damen und Herren, auch wir haben in der Fraktion über den Artikel 62 diskutiert, insbesondere über den Absatz 2, wo im Landrat oder wonach der Landrat die Höhe der Beiträge muss beschliessen. Es ist natürlich so, dass man keinerlei Erfahrung hat bis jetzt und dass man eigentlich auch nicht weiss, wie genau die Parameter, die dann da angewendet werden, aussehen. Insofern ist es sehr schwierig, im Moment irgendwie zu verlangen, man soll das irgendwie in einer Verordnung oder so regeln. Meiner Ansicht nach wäre es aber mindestens zu überlegen, ob man einem Landrat nicht mindestens Kompetenz geben will, eine Verordnung zu machen, wenn man dann, wenn man die Parameter, die könnten entscheidend sein für die Anwendung von dem Gesetz, dann ein bisschen besser kennt. Also, dass man jetzt schon daran denkt, dass man irgendwann dann vielleicht mal einen Rahmen hat, wo man weiss, die Faktoren sind entscheidend. Also ich sage nicht, dass man die jetzt festlegen kann, sondern dass man einfach am Landrat die Kompetenz geben, so eine Verordnung können zu erlassen. Frau Justizdirektorin, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Sie sehen, da tun wir ein bisschen im Trüben fischen. Darum habe ich euch als Adjektiv als Verb bezeichnet. Das ist natürlich angemessen, ist natürlich ein Adjektiv und nicht ein Verb. Also gut. Aber wir haben uns das gut überlegt, die Frage, die Frau Landrätin Läubli, Entschuldigung, stellen tut. Soll man mit einer Verordnung arbeiten, ja oder nein? Weil wir sind dann zur Auffassung gekommen, gemeinsam mit der Gemeinde, ja, weil das so eine spezifische Lösung dann braucht für die zwei Gemeinden, die das dann angehen, macht Sinn, wenn man bei einem ersten Projekt mit einem Grundsatzbeschluss, der einmal eben kommt in Landrat und das ihnen dort vorlegen. Wenn wir auf Vorrat hier mit einer Verordnung würden arbeiten, bin ich nicht sicher, ob wir das Wesentliche wirklich würden abbilden. Und eine Verordnung könnte sie gestützt auf das Gesetz oder anders dann noch machen. Aber ich würde da die Flexibilität lassen. Vielleicht, was noch wichtig ist, wegen diesen Kosten, oder Sie haben gesehen, dass ja die beiden Gemeinden, oder wenn es drei Gemeinden sind, die drei Gemeinden, die fusionieren wollen, die müssen ja an so einem Fusionsvertrag zustimmen. Und das wird ja automatisch auch die Kosten im Griff halten, weil es wird ja kaum eine Gemeinde einer Fusion zustimmen, wenn sie grosse Fusionsverliererin wäre, das heisst, wenn sie übermässige Kosten würde übernehmen. Ich würde da wirklich den Prozess entgegenschauen und wenn dann eine Vorlage kommt, dass wir die ihnen dann vorlegen. Ich habe einfach bei der letzten Vorlage, die wir hatten, festgestellt, dass die Unsicherheiten im Vorfeld schon relativ gross sind und wir nicht alles hier auf Vorrat können, regeln und darum sind wir da in dieser Flexibilität drin. Aber immer daran denken, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von der Gemeinde werden ja das auch genau anschauen. Also ich sehe die Gefahr von zu hohen Kosten, was jetzt vielleicht eher hier die Besorgnis ist, oder zu tiefen Kosten, die vielleicht eher bei Ihnen die Besorgnis ist, weniger geben. Ich bin froh, wenn wir es so lassen können.
Besten Dank für die Auskunft. Wenn zu dem Artikel keine weiteren Fragen sind, gehen wir weiter zu Artikel 63, der Änderung im Gebiet, Artikel 64, 65, 66, Aufsicht und Rechtspflege, Aufsicht Artikel 67, 68, 69, 70, 71, Rechtspflege, Artikel 72, Herr Landrat zur Flut, Theophil, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich habe zu Artikel 70, ist ein bisschen schnell gegangen, zwei Fragen. Der Artikel 2a sagt ja, ein Behördenmitglied, das Amtspflichten wiederholt oder schwerwiegend verletzt, vorübergehend oder endgültig des Amtes entheben, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt. Da habe ich zwei Fragen. Welche kantonalen Gesetze ermächtigt der Regierungsrat, solche Massnahmen rechtsgültig einzuleiten? Und die zweite Frage ist noch, kann der Regierungsrat auch diesen Gesetzesartikel anwenden, wenn die Verfehlungen privatrechtlicher Natur sind? Also wir hatten in der Vergangenheit so zwei Fälle in den Medien gehabt.
Besten Dank. Ich darf das Wort der Frau Justizdirektorin weiter.
Die erste Frage, welche kantonalen Gesetze ermächtigt der Regierungsrat, solche Massnahmen rechtsgültig einzuleiten? Das ist Artikel 106 Absatz 2 von der Kantonsverfassung, sagt ja, dass der Regierungsrat die Aufsicht über die Gemeinden umfassend hat. Ähnliche Verfassungsbestimmungen haben wir auch in anderen kantonalen Verfassungen gegeben. Die Aufsicht von der Regierung über die Gemeinden entspricht dem Stufenbau von unserem demokratischen Rechtsstaat, und das Gemeindegesetz verdeutlicht jetzt einfach in den Artikel 67 folgende die bisherige Verfassungsbestimmung. Dann die Verfehlungen von privatrechtlicher Natur. Die Regeln über die Aufsicht dienen dem Schutz von einem ordnungsgemäss funktionierenden Rechtsstaat. Sofern die Verfehlungen privatrechtlicher Natur ganz offensichtlich keinen Einfluss auf einen rechtsstaatlich korrekten Ablauf in einer Gemeinde haben, besteht auch kein Anlass, aufsichtsrechtlich einzuschreiten. Im Übrigen, das zeigt jetzt das Gemeindegesetz, ist es natürlich in erster Linie Sache von der Gemeinde, entsprechende Vorkommnisse zu untersuchen und verhältnismässige Massnahmen zu treffen. Der Regierungsrat käme nur dann, also eine Intervention vom Regierungsrat kommt nur dann, wenn erstens die Gemeinde selber das Problem nicht lesen kann, zweitens Hinweis auf klare Rechtsverletzungen bestehend oder die ordnungsgemäße Führungs- und Verwaltungstätigkeit auf andere Weise ernsthaft gefährdet ist. Das ist der Artikel 68 Absatz 3. Und oder das Resultat von der Untersuchung ein Einschreiten nahe tut liegen.
Sind Sie mit der Beantwortung so zufrieden?
Ja, ich bin zufrieden. Merci.
Besten Dank. Dann gehen wir weiter. Wir sind bei Artikel, Zusammenarbeit mit dem Kanton, gehen wir dort. Artikel 73, 74, der Herr Landrat Jauch, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, ich habe eine Frage zum Artikel 74, zum Absatz 1. Der Kanton führt eine Ansprechstelle für die Gemeinden. Und zwar bin ich von unserer Gemeinde darauf hingewiesen worden, weil sie sehen eigentlich keinen Bedarf. Sie haben das Gefühl, die Schnittstellen zum Kanton seien klar. Der Kanton hat eine überschaubare Grösse, dass die Stelle nicht mehr geschafft werden. Und ist in dem Fall der Meinung, dass man den Artikel, sie haben weitergegangen, sind sogar draufgegangen, den Artikel 74 könnte man streichen. Meine Frage ist einfach, gibt es eine neue Stelle oder wie ist es gedacht mit dieser Ansprechstelle?
Besten Dank. Das Wort geht an Frau Justizdirektorin.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ausgangslage vom Ganzen in der Diskussion war sogar mit den Gemeinden, dass man zuerst sogar von einem Amt für Gemeinden geredet hat. Dann haben wir festgestellt, ja, also das wäre jetzt doch weitgehend, weil
Im Kanton ist es ja so, dass Gemeinden, je nachdem, in welchem Bereich sie tätig sind, unterschiedliche Schnittstellen haben, wie sie es gesagt haben, oder? Insbesondere viel natürlich zu der Finanzdirektion, viel aber auch zu uns, zu der Justizdirektion, insbesondere zum Rechtsdienst. Von dieser Idee von einem Amt für Gemeinden ist man dann abgekommen, weil man ja gesagt hat, ja, die Gemeindeautonomie ist ja so dergestalt, dass die Gemeinden mehr oder weniger auch selbstständig arbeiten. Die Ansprechstelle beim Kanton, die man jetzt aber drin hat, soll einfach so sein, dass man ein offizielles Bindeglied quasi jetzt hat dort zu den Gemeinden. Wo wir das ansiedeln, ob das beim Landamt ist denkbar ist oder ob das eben bei der Justizdirektion bzw. beim Rechtsdienst ist, das ist noch nicht abschließend geklärt. Also es soll einfach eine Kontaktstelle sein für Gemeinden. Also wo Gemeinden sich hinwenden können, wenn sie nicht genau wissen, in welche Direktion soll sie jetzt gehen. Dass man da die Vermittlungsfunktion hat oder auch erste Abklärungen kann machen und so weiter. Es ist nicht die Meinung, dass das mit einem Stellenaufbau soll gewährleistet werden. Also es geht nicht darum, dass wir eine zusätzliche Stelle im Sinne des Stellenpools oder des Globalbudgets, wo sie nachher diskutieren, werden machen, sondern es geht wirklich darum, dass es hier ein Ansprechpunkt oder ich weiss nicht was, eine ja, also ich finde jetzt gerade kein anderes Wort, darum sind wir auf die Ansprechstelle gekommen. Aber es soll nicht ein Ausbau des Personals sein. Habe ich Ihre Frage beantwortet? Es ist so, dass in der Vernehmlassung vielleicht noch haben wir festgestellt haben, ja, es ist mehrheitlich, findet man so eine Ansprechstelle, sollte man machen, aber es ist jetzt auch nicht gerade so, dass Gemeinden sagen, wir brauchen das Amt. Von der ersten Idee, die Gemeinden hatten, ist man abgekommen. Aber ich meine, es wäre wichtig für Gemeinden, dass man so einen Single Point of Contact, das wäre es jetzt, für Gemeinden hätte.
Herr Landrat Andi Bilger, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Also erstens mal bin ich froh, dass es nicht eine Neustelle ist, sondern eben steht ja auch effektiv, dass es eine Anlaufstelle ist. Dann entspricht das effektiv aus der Praxis her einem Bedürfnis. Ich bin auch lange in der Gemeindebehörde gewesen und es ist halt schon die Tendenz, weil der Kanton nur klein ist, dass jeder das Telefon nimmt und gerade irgendeinem von der Verwaltung das Telefon gibt. Und manchmal werden Prozesse ausgelöst, die dann relativ aufwendig sind, bis er bei der richtigen Stelle ist. Gewisse Abklärungen werden vielleicht schon gemacht, nicht ganz stufengerecht. Und da braucht es jetzt meines Erachtens wirklich so eine Anlaufstelle, die Triage macht, das weiterleitet. Meines Erachtens muss das beim Rechtsdienst sein, weil er ist bis anhin auch die Anlaufstelle gewesen, mal früher. Jetzt meinte ich, ist es immer noch so, dass man dort vor allem recht Auskunft überkommt, aber der da sicher jemand hockt, wo sonst ein bisschen weiss, wer zuständig ist. Also meines Erachtens ist der Artikel in Ordnung und sollte da drinnen bleiben. Und insbesondere für Gemeinden ist das gut, weil eben Gemeinden ja doch Bedarf haben, und da staune ich ein bisschen, dass eine Gemeinde eigentlich faktisch keinen Bedarf hat. Weil ich meine, es gibt immer Fragen, dann will man bei der Verwaltung können nachfragen und koordiniert ist das sicher besser, als wenn man irgendjemandem ein Telefon gibt. Danke.
Besten Dank für die Erläuterungen. Herr Landrat Jauch, Sie haben noch das Wort.
Ja, geschätzte Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, ich kann mit dem schon leben. Ich habe einfach ein bisschen Mühe, wenn ich den Sachen in den Gesetzen immer stehend Stellen schreibt man, oder man kann und so. Und da wäre von der Formulierung manchmal vielleicht ein bisschen direkter Weg schon sinnvoll vielleicht. Oder? Ich weiß nicht, wenn ich das selber äußern, aber das ist einfach die Antrag. Und wir haben das Gefühl gehabt, der Kanton Uri, die Schnittstellen klar und sind auch der Meinung, dass sie, als wir in der Gemeindeverwaltung Leute haben, wissen, wohin als man geht. Aber für mich ist die Frage beantwortet. Ich danke bestens.
Besten Dank. Dann gehen wir weiter zu den Schlussbestimmungen. Artikel 75, 76, 77, Artikel 78, Änderung bisherigen Rechts, das Gesetz vom 4. Juni 1989 über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches wird wie folgt geändert. Artikel 15 Absatz 3. Vorbehalten bleiben die Körperschaften und Anstalten, die aufgrund der Kantonsverfassung oder eines anderen Rechtserlasses des Kantons, der Gemeinde oder der Korporationen bestehen. Artikel 79 in Kraft treten. Dann kommen wir weiter. Hinten sind noch das Inhaltsverzeichnis. Und dann gehen wir in Beilag 2. Verfassung vom Kanton Uri. Verfassung wird wie folgt geändert. Artikel 26. Artikel 30 Absatz 2 und 3. Artikel 66 Sachüberschrift und Absatz 1. Artikel 71, Artikel 107, Absatz 1 und 5, Artikel 108, Absatz 2, Artikel 109a, Artikel 110, 111, 112, 113, 114, Artikel 116, dann gehen wir zurück zu den Anträgen. Wird jetzt noch ein Antrag über keine zweite Lesung gestellt? Wenn der Antrag nicht gestellt wird, wäre jetzt die Beratung fertig und wir würden in der nächsten Landratssession darüber abstimmen. Herr Landrat Christian Arnold, Sie haben das Wort.
Geschätzte Frau Präsidentin, werte Damen und Herren, ich stelle den Antrag auf Verzicht, zweite Lesung.
Sie haben den Antrag gehört. Wer auf eine zweite Lesung will verzichten, soll das mit der Plus-Taste bestätigen. Wer dagegen ist, mit der Minus-, Beenthaltungen, Null-Taste. Die Abstimmung ist gelaufen. Sie haben mit 61 zu einer Stimme in der zweiten Lesung, auf eine zweite Lesung verzichtet. Demgemäss kommen wir zur Schlussabstimmung. Sie haben Antrag Seite 40. Das Vorgehen ist wie folgt. Beim Punkt 1 und 2 ist das absolute Mehr notwendig und bei der Frage 3, der Abstimmung 3, das relative Mehr. Wir kommen zur Abstimmung 1. Das Gemeindegesetz, wie es jetzt in der Diskussion beschlossen worden ist, also mit der Anpassung, wie wir es bestimmt haben, wird beschlossen und zuhanden von der Volksabstimmung verabschiedet. Wer dem will zustimmen, soll es mit der Plus-Taste bestätigen. Wer dagegen ist, mit der Minus-, bei Enthaltungen, Null-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 61 Ja und 2 Enthaltungen der Gemeindegesetz zugestimmt. Oder? Punkt 2. Die Änderung von der Kantonsverfassung, wie sie in der Beilage 2 enthalten ist, wird beschlossen und zuhanden von der Volksabstimmung verabschiedet. Auch hier ist das absolute Mehr notwendig. Wer in dieser Änderung zustimmen will, bestätige das mit der Plus-Taste. Wer dagegen ist, mit der Minus-Enthaltungen bei 0. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 62 Ja bei einer Enthaltung der Änderung der Kantonsverfassung zugestimmt. Wir kommen zum Punkt 3, Motion Andreas Bilger, Seedorf vom 18. Juni 2014 zur Schaffung von einem Gemeindegesetz wird als materiell erledigt abgeschrieben. Wer dem will zustimmen, bestätige das mit den Plus-Tasten. Wer dagegen ist, mit den Minus, bei Enthaltungen 0-Tasten. Die Abstimmung ist gelaufen. Sie haben mit einstimmig mit 62 Stimmen der Motion als materiell erledigt abgeschrieben zugestimmt. Damit kommen wir zum Traktandum Bericht und Antrag vom Regierungsrat an den Landrat zum Landratsbeschluss zur Erprobung von der Kostenlenkung im Personalbereich mittels Globalbudget. Herr Landrat Georg Simme, Präsident von der Finanzkommission, Sie haben zwei.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr gerne tue ich Ihnen Bericht aus dem Beratung von der Finanzkommission erstatten. Wir sehen keinen Handlungsbedarf im Personalbereich oder es besteht kein Handlungsbedarf im Personalbereich. So lautet ein klares Verdikt von der Regierung in ihrem Bericht und Antrag. Mit dem Antrag, wo sie uns eigentlich will, das globale Budget schmackhaft machen. Das ist eigentlich schon ein bisschen provokativ. Weil der gleiche Landrat, aber eben nicht der ganz gleiche, nämlich der noch in der letzten Legislatur, hat am 19. Februar 2014 ein Postulat von der Finanzkommission eingereicht von Erich Arnold gutgeheissen und überwiesen und folgende Forderungen gestellt. Die Aufgaben des Kantons sind für alle Gebiete der Verwaltungstätigkeit aufzulisten und zu dokumentieren. Die zugehörigen Gesetzesgrundlagen sind je Aufgabe zu bezeichnen, wobei zwischen Bundesgesetz und kantonalem Recht unterschieden werden soll. Die Abläufe der Verwaltungstätigkeit sind aufzulisten und zu dokumentieren. Die Aufgaben und Abläufe der Verwaltungstätigkeit sind auf Doppelspurigkeiten und Synergien hin zu beleuchten. Das entsprechende Optimierungspotenzial ist zu quantifizieren. An diesem Postulat hat unseres Erachtens die Regierung nur zum Teil nachgelebt. Man hat da die sogenannte BAK-Basel-Studie gemacht. Das war aber primär ein Benchmarking, wo man verschiedene Kostenfaktoren verglichen hat und mit anderen Kantonen eigentlich verglichen hat, die ähnlich gelagert sind. Und wir haben auch eine Liste bekommen mit allen Aufgaben, die die Verwaltung eigentlich ausüben und entsprechenden rechtlichen Grundlagen. Also eigentlich zwei Punkte, die ersten zwei Punkte von diesem Postulat sind sozusagen erfüllt. Aber eigentlich das Pudels Kern vom Ganzen, nämlich wirklich die Hausaufgaben zu machen bei den Staatsaufgaben und bei den Aufgaben der Verwaltung, das hat die Regierung bis jetzt nicht gemacht. Das ist nicht aufgezeigt worden, wo es Synergien gibt, und es ist auch nicht Optimierungspotenzial aufgezeigt worden. Und das fehlt uns eigentlich immer noch. Und im Übrigen, die BAK-Basel-Studie sagt nicht, dass kein Handlungsbedarf im Personalbereich besteht. Sie sagt nur, man soll nicht Einsparungspotenzial nur auf den Personalbereich beschränken. Und man soll nicht nur, was soll ich sagen, man soll den Fokus öffnen für andere Sachen. Das sagt die BAK-Basel-Studie. Und darum ist die FICO nach wie vor der Meinung, dass die Aufgabenüberprüfung richtig gemacht werden soll. Nichtsdestotrotz haben an der Sitzung von der Finanzkommission die meisten Anwesenden oder eigentlich fast alle das Mittel von einem Globalbudget grundsätzlich als interessant und prüfenswert erachtet. Der Rückweisungsantrag, der dann eine grosse Minderheit von der FICO verabschiedet hat oder hat durchbringen wollte, ist nur dadurch verursacht worden, weil eben die Aufgabenüberprüfung noch nicht wirklich gemacht worden ist. Und im Übrigen, die Regierung hat ja schon einmal versucht, uns die Abschreibung vom Postulat Erich Arnold schmackhaft zu machen. Nämlich, hat ein Weihnachtsgeschenk am 19. Dezember 2015, also noch nicht einmal ein Jahr her, wo wir das eigentlich abgeschlossen haben. Und dort hat man eigentlich auch entschieden, dass das Postulat nicht materiell soll abgeschrieben werden. Und heute kommt es jetzt eigentlich wieder und will wieder, dass wir das materiell abschreiben. Aber jetzt zurück wirklich zum Globalbudget. Das war jetzt ein bisschen tiefjährig, um zu verstehen, warum die Finanzkommission da so kritisch ist und eigentlich so bei so Sachen, bei so Personalsachen sehr gut anschaut. Also mit ihrem Antrag will die Regierung uns eigentlich für 4 Jahre testweise so ein Globalbudget schmackhaft machen und sie will jährlich eine fixe Kostensteigerung von 0,87% im Personalbudget. Und damit würden, wenn wir den Antrag so würde gut heissen, würden wir unseres Erachtens der Regierung für 4 Jahre einen Freibrief geben in Sachen Personal. Also es wäre dann automatisch so, dass jedes Jahr das Personalbudget automatisch um 0,87% aufgeht. Wenn man dann irgendwann sparen oder irgendetwas kürzen, das wäre dann im Personalbereich schwierig. Und wir würden eigentlich für 4 Jahre an einem wichtigen Teil, wenn nicht sogar am wichtigsten Teil vom Budget, wo wir ja jedes Jahr im Dezember beschließen, würden wir die Macht an der Regierung vollkommen abgeben und würden unsere Budgetkompetenz beschnitten. Und man ist natürlich auch der Meinung, 0,87%, das ist, belässt die Regierung weiterhin in der Komfortzone. Und wir sind wirklich der Meinung, es müsste noch ein bisschen Druck bestehen, um eben dem Postulat nachzuleben und die Aufgabenüberprüfung wirklich zu machen. Wenn ich jetzt das Wort Druck verwende, da ist damit nicht gemeint, dass jetzt FICO oder auch der Landrat, da bin ich überzeugt, wir wollen keine Köpferrollen in der Verwaltung, wir wollen keinen Kahlschlag. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass wir eine gute Verwaltung haben und gute Leute drin. Es geht wirklich nicht darum, dass wir da jetzt eben Köpfe fordern oder konkrete Sachen. Aber es geht wirklich darum, dass wir jetzt mal die Aufgabenüberprüfung machen und von der Regierung ein Konzept sehen, wie das jede Firma macht. Nach irgendwelchen Jahren muss sie sich wieder fragen, sind die Aufgaben, wie ich sie bis jetzt erfüllt habe, noch richtig? Bin ich mit den Mitteln, die ich habe, auch für die Zukunft gerüstet, wenn sich wirtschaftlich etwas verändert? Und ich meine, so wie jetzt die Verwaltung aufgestellt ist, das ist über 20 Jahre so. Und auch der Stellenpool gibt es schon ewig. Und der funktioniert ja nicht. Und darum wären wir wirklich der Meinung, dass man dort endlich einmal etwas machen sollte. Und da die Regierung mal ein bisschen dazu zwingen, sich da zu bewegen. Und darum eben sind wir der Meinung, 0,87 ist zu viel. Darum sind wir für die 0,69%. Und wir sind überzeugt, dass wir die Regierung dazu bringen, dass sie bei Vakanzen ein bisschen genauer anschaut. Dass man dann nicht, wie sie jetzt eben läuft, dass jeder Regierungsrat ist eigentlich sein kleiner König in seiner Direktion. Jeder will möglichst viel Untertanen haben, also sprich Angestellte. Und wenn einer kündet oder geht, kann er jetzt, nach dem starren Stellenplan, den wir haben, muss er eigentlich schauen, dass er gerade wieder einen gleichwertigen Angestellten ersetzt. Und sonst geht die Stelle in den Stellenpool und dann schnappt sie sich eine andere Direktion und dann ist sie weg. Ohne, dass man eigentlich überlegt hat, ja, kann man die Aufgabe auch anders lösen, kann man das irgendwie anders machen. Das hat sich jetzt wirklich in den letzten Jahren gezeigt, der Stellenpool ist seit 10 Jahren einfach tot. Da passiert nichts mehr. Und wenn eigentlich etwas passiert, dann ist es eben vielleicht 0,8 oder 80% Stelle, die drinnen ist, die dann eben gerade sofort wieder weggeht. Aber so, wie man das eigentlich denkt hat, dass da immer Stellen drinnen sind und man könnte dann, wenn sich Aufgaben ändern, entsprechend dort rausholen, das ist einfach in den letzten Jahren nicht mehr gewesen. Die Zahl 0,69% haben wir uns nicht aus den Fingern rausgesogen. Die finden Sie im Bericht und Antrag von der Regierung auf der Seite 13. Dort ist eine Tabelle drin, wo man sieht, dass es in den letzten Jahren durchschnittlich das Personalbudget im Kanton nur immer um 0,69% gestiegen ist. Und darum sind wir eigentlich der Meinung in der Finanzkommission, das wäre eigentlich eine gute Zahl, dass man das so könnte machen. Jetzt noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Die FICO, oder die Mehrheit von der FICO, ist der Meinung gewesen, das Globalbudget ist in der Ordnung soweit. Einfach nicht 4 Jahre, sondern nur 2 Jahre. Man will die Macht so noch ein bisschen behalten. Und es ist schon die Idee, wenn die Regierung dann deren Aufgabenüberprüfung endlich nachlebt und uns ein sinnvolles Konzept präsentiert, dass man dann in 2 Jahren, wenn das dann schon funktioniert mit dem Globalbudget, dass man dann selbstverständlich wieder weitere 2 Jahre verlängert oder dass man dann vielleicht sogar einen anderen Modus hat, dass man jedes Jahr den Schlüssel frisch bestimmt, wie auch immer, oder? Aber wir sind der Meinung, die Regierung hat den Vertrauensvorschuss vor 2 Jahren mal verdient, um uns zu beweisen, okay, das geht mit dieser Geschichte und uns auch zu beweisen, dass sie das mit dieser Aufgabenüberprüfung wirklich ernst meint. Und eben 0,69%, habe ich schon gesagt, soll die Regierung dazu anhalten, dass das Personalmanagement weiterhin straff sein. Und die 2-jährige Befristung von diesem Modell erfolgt ja auch deshalb, damit die Regierung dem Postulat von Erich Arnold, das er damals eingereicht hat, nachleben konnte, um die Überprüfung wirklich jetzt mal durchzuführen. Die Finanzkommission wird ziemlich sicher, wir haben das noch nicht diskutiert, aber wir werden der Regierung einen Katalog abgeben, was wir eigentlich so erwartet in Sachen Aufgabenüberprüfung. Das ist natürlich ein freiwilliger Katalog, kann sich die Regierung daran halten oder nicht. Aber wenn sie sich nicht daran halten oder nicht plausibel kann sagen, warum sie sich nicht daran halten kann, dann wird es sicher in 2 Jahren schwierig sein, dass wir da noch einmal ein Globalbudget würde bewilligen, sondern dann werden wir ziemlich sicher wieder zu der alten Blockadepolitik zurückkehren, die wir jetzt 2 Jahre durchgeführt haben, nämlich dass wir beim Stellenplan null Flexibilität gezeigt haben und jede Stelle, die die Regierung beantragt hat, dass man die abgelehnt hat. Das wäre dann eigentlich die Folge von dem Ganzen. Jetzt noch die letzte Seite, nachher bin ich dann endlich fertig mit meinem Ding. Eben, solange jetzt diesen Forderungen nicht nachgelebt wird von dem Postulat, Erich Arnold, sind wir auch der Meinung, ist es nicht sinnvoll, willst du mir den Ton abdrehen, Peter Brisch? Man kann nicht immer kurz sein, oder ich bin zwar immer Fan von kurzen und prägnanten Voten. Genau. Also eben, ich bin schon immer Fan, dass man alles materiell abschreibt, wenn es irgendwie geht, aber da muss ich jetzt auch sagen, macht es nicht Sinn, dass man das Postulat materiell abschreibt, weil einfach da die Regierung wirklich die Hausaufgaben noch nicht gemacht hat. Und darum ist auch FICO der Meinung, man soll da das noch so beibehalten und das noch nicht als materiell abgeschrieben erklären. Und dann haben wir ja noch den Zusatzantrag, den die FICO noch drin hat, nämlich am Schluss eben die zweijährige Aufgabenüberprüfung, also dass man die zwei Jahre die Frist gibt. Mit dem will man wirklich bekräftigen, dass die Regierung jetzt da wirklich da ihrem Job soll nachkommen und das Personalmanagement mal hinterfragt. Damit bin ich wirklich langsam zum Schluss. Ich komme noch zu zwei, drei Sprichwörtern. Sparen in der Zeit, dann hast du in der Not, sei das Sprichwort. Man kann es ein bisschen umändern da. Handeln in der Zeit, dann zwingt dich nicht die Not. Und ich meinte, das müssen wir da wirklich bekräftigen. Jetzt sind wir noch gut dran. Wir haben noch super Finanzen. Wir haben wunderbare Abschlüsse. Wir haben noch keinen Druck. Das ist ja so. Wenn ich jetzt auf Luzern schaue, wo man nichts anderes redet als Einsparungen beim Personal und bei anderen Sachen. Oder auf Schweiz, wo jetzt Flat-Rate-Tax abgeschafft hat und nicht weiss, wie sie ihre Finanzhaushalt in den Griff bekommen. Da sind wir immer noch super und komfortabel da. Und darum meinte ich eben, sollten wir jetzt, wo wir noch Zeit haben, da keine Zeit verlieren und eben auch im Personalbereich die ganze Geschichte richtig anschauen. Zum Formellen noch, der Minderheitsantrag auf Rückweisung würde dann eigentlich automatisch noch erfolgen, wenn er nicht einen früher stellt aus dem Landrat raus vor der Schlussabstimmung. Also der Minderheitsantrag ist ja so eben in der FICO gestellt worden, und das ist eigentlich ein Ordnungsantrag, der würde dann eigentlich noch gestellt werden, bevor dann die Schlussabstimmung kommt. Das ist ja so abgesprochen auch mit der Leitung vom Rat. Damit hätte ich jetzt wirklich geschlossen und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Besten Dank, Herr Finanzkommissionspräsident. Das Wort zum Eintreten ist weiter frei. Geht an Landrat Christian Schuller-Erstfeld.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Die SVP-Fraktion hat anlässlich ihrer Fraktionssitzung zum Geschäft Landratsbeschluss zur Erprobung von der Kostenlenkung im Personalbereich mittels Globalbudget eingehend beraten. An der Session vom 21. Mai 2014 hat der Landrat das Postulat von der Landrätlichen Finanzkommission überwiesen, weil es eine Überprüfung der Staatsaufgaben vom Kanton Uri fordert, mit dem Ziel, den Stellenplan zu reduzieren. Die vom Regierungsrat in Auftrag gegebene Studie bei der BAK Basel Economics AG zeigt gemäss Bericht verschiedene Handlungsfelder auf. Die SVP-Fraktion anerkennt, dass verschiedene Verbesserungsmassnahmen im Rahmen vom Budget sowie vom Finanzplan umgesetzt werden sollen. Im Bericht wird erwähnt, dass der Kanton Uri in verschiedenen Bereichen im Vergleich zu anderen Kantonen hohe Kosten der Gemeinden trägt. Allfällige hehre Kostenbeteiligungen durch Gemeinden will er prüfen. Dieser Diskussion im Rahmen des Wirkungsberichts schauen wir jetzt schon mit Interesse entgegen. Konkret zum vorliegenden Antrag. Der vorliegende Antrag trägt im Grundsatz von der Motion, den Stellenplan innerhalb von 4 Jahren auf maximal 44'000 Stellenprozent zu reduzieren, nicht Rechnung. Aus dem Bericht geht klar heraus, dass die heutige Regierung keinen Willen zeigt, eine Stellenreduktion bzw. eine ernsthafte Überprüfung vorzunehmen. So schreibt die Regierung im Bericht auf Seite 8, der Regierungsrat spricht sich vor diesem Hintergrund deutlich gegen einen konkreten Abbau von Stellen aus. Mit solchen Aussagen erweckt die Regierung den Eindruck, dass sie zum Vornherein der Stellenreduktion ausschließt, bevor sie die Aufgabenüberprüfung vorgenommen hat, obwohl die Motion gerade das gefordert hat. Diese Aussage erachtet die SVP-Fraktion insbesondere bezüglich der Aufgabenüberprüfung und der Erstellung der Aufgabenlandkarte als sehr problematisch. Eine objektive Prüfung von Einsparpotenzial im Personalbereich durch die Regierung erscheint so nicht gegeben. Kommen wir zum Globalbudget. Grundsätzlich erachtet die SVP-Fraktion das Globalbudget durchaus als ein taugliches Instrument, Kostenlenkung im Personalbereich vorzunehmen. Zentraler Diskussionspunkt innerhalb der Fraktion war die Kostensteigerungsquote. Die Quote erscheint hoch, wenn man bedenkt, dass durch die Altersstruktur in den nächsten Jahren doch eine Vielzahl von Pensionierungen ansteht und dadurch erhebliche Lohnkostenvorteile entstehen dürften. Aufgrund der geführten Diskussionen in der Finanzkommission erscheint der SVP-Fraktion der Vorschlag als zu wenig ausgereift. Der Regierungsrat beantragt in seinem Antrag eine Kostensteigerungsquote von 0,87%. Die Finanzkommission beantragt 0,69%. Das Vorgehen erachtet die SVP-Fraktion als wenig fundiert. Es erweckt eher den Eindruck von einem orientalischen Basar, wo gehandelt und gefeilscht wird. Für solche Experimente ist der Personalbereich sensitiv. Aus diesem Grund unterstützt die SVP-Fraktion den Minderheitsantrag der Finanzkommission, das Geschäft Kostenlenkung im Personalbereich mittels Globalbudget mit folgender Direktive zurückzuweisen. Der Regierungsrat wird beauftragt, zuerst die Aufgabenüberprüfung vorzunehmen und anschliessend mit einem fundierten Globalbudget an Landrat zu gelangen. Die SVP ist auch überzeugt, dass mit der Rückweisung keine Blockade verursacht wird. Das bisherige Modell mit dem Stellenpool hat bis anhin, wenn auch nicht optimal, auch funktioniert. Mit der Rückweisung geben wir der Regierung noch einmal Zeit und Gelegenheit, der an sich gute Ansatz vom Globalbudget im Kontext der Motion noch einmal zu überdenken und zu prüfen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die SVP-Fraktion ist für Eintreten auf das Geschäft und unterstützt den Minderheitsantrag der Finanzkommission.
Besten Dank. Das Wort geht weiter an die Landrätin Daniela Planzer.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Bericht und Antwort zur Erprobung der Kostenlenkung im Personalbereich mittels Globalbudget gibt Antwort auf das Postulat von Erich Arnold, das im Landrat vom 21. Mai 2014 überwiesen worden ist. Diesen Bericht haben wir anlässlich unserer Fraktionssitzung vom letzten Donnerstag eingehend diskutiert und sind für Eintreten. Das Postulat von Erich Arnold fordert ganz klar die Überprüfung der Staatsaufgaben mit dem Ziel, den Stellenplan innerhalb von 4 Jahren auf maximal 44'000 Stellenprozent zu reduzieren. Diese Forderung hat unserer Fraktion viel zu diskutieren gegeben. Da der Wille der Regierung vermisst wird, die Stellen abzubauen und vor allem die geforderte Aufgabenüberprüfung an die Hand zu nehmen. Es wird wieder rausgeschoben. Nach langer Diskussion, welcher Weg der besser ist, den Druck auf die Regierung aufrechtzuerhalten, hat eine Mehrheit für einen Antrag von der FiKo gewonnen werden. Das, weil der Personalaufwand auf dem heutigen Niveau gehalten werden kann und die Kostensteigerungsquote am Durchschnitt der letzten Jahre entspricht. Außerdem erhalten so die neu zusammengesetzte Regierung Zeit, die Aufgabenüberprüfung innerhalb der nächsten 2 Jahre zu erledigen. Aus diesen Gründen wird die CVP-Fraktion mehrheitlich am abgeänderten Antrag der Finanzkommission zustimmen.
Besten Dank. Das Wort geht weiter an Landrat Thomas Sicher.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die FDP-Fraktion hat das Geschäft anlässlich für ihre Fraktionssitzung äußerst intensiv beraten und hat im Anschluss daran, ich kann es vorwegnehmen, entschieden, auf die Vorlage einzutreten. Schon in der Vergangenheit hat unsere Fraktion mehrmals betont, dass eine Überprüfung von den Aufgaben der kantonalen Verwaltung aus unserer Sicht absolut zentral ist und dass die Überprüfung so schnell wie möglich soll an die Hand oder muss an die Hand genommen werden. Dabei darf es aber nicht nur darum gehen, zu prüfen, wie der Kanton seine Aufgaben möglichst perfekt erfüllen kann, sondern vielmehr darum, den Prozess zu optimieren, Doppelspurigkeiten zu beseitigen und Synergien zu nutzen. Wir sehen da durchaus ein gewisses Potenzial, dass auf diese Art und Weise Stellen zusammengelegt oder rationalisiert werden können. Die Formulierung im Bericht zeigt aber deutlich auf, dass seitens der Regierung da wenig Bereitschaft zu spüren ist, in diesem Punkt endlich vorwärts zu machen. Obwohl der Landrat im Dezember vom letzten Jahr klar gefordert hat, die Aufgabenüberprüfung fortzusetzen, ist seither nicht viel Zählbares herausgekommen. Die Arbeiten sind darum umgehend an die Hand zu nehmen und, so wie auch von der Finanzkommission gefordert, innerhalb der nächsten 2 Jahre zum Abschluss zu bringen. Diskussionen um den Stellenplan von den vergangenen Jahren haben klar aufgezeigt, und da bin ich anderer Meinung als mein Vorredner von der SVP, dass das heutige System, so wie es heute gelebt wird, in der Praxis nicht funktioniert. Der Stellenpool ist leer und er wird so weiter bleiben. Das neue Modell kann aus unserer Sicht durchaus einen Beitrag zu einer besseren Lösung für die Zukunft bringen. Weiter anerkennen wir, dass die Umsetzung von der Aufgabenüberprüfung und allenfalls auch andere dringliche Aufgabenbereiche Gebiet ansteht. Darum sind wir für einmal bereit, ein moderates Wachstum der Personalausgaben in Kauf zu nehmen. Wir werden darum auch hier den Mehrheitsantrag der Finanzkommission unterstützen. Geben wir doch der neu zusammengesetzten Regierung Klammern auf, auch wenn es immer noch 3 CVP-Vertreter drin hat, Klammern zu, Chancen, mit dem neuen Werkzeug vom Globalbudget zu beweisen, dass es ihr gelingt, die Aufgabenüberprüfung in der nützlichen Frist abzuschliessen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und Massnahmen abzuleiten, um den Prozess zu optimieren und das vorhandene Synergiepotenzial zu nutzen. Unsere Fraktion wird, wie bereits erwähnt, sämtliche Mehrheitsanträge von der Finanzkommission grossmehrheitlich unterstützen.
Besten Dank. Das Wort geht an Frau Landrätin Läubli.
Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, die Fraktion von der SP und der Grünen beantragt Eintreten auf die Vorlage. Die hat auch bei unserer Fraktion zu intensiven Diskussionen geführt. Allerdings war der Schwerpunkt unserer Diskussionen ganz ein anderer. Im Vordergrund ist gestanden, dass die kantonale Verwaltung eine der wichtigsten Arbeitgeberinnen im Kanton Uri ist und vielen Urnerinnen und Urner ermöglicht, im eigenen Kanton zu arbeiten, hier zu leben und hier die Steuern zu zahlen. Dank der Studie von der BAK Basel wissen wir, dass die Entwicklung der Personalkosten im Kanton Uri nicht auffällig ist. Es ist nicht im Interesse von Kanton und Gemeinden, einen Stellenabbau bei der kantonalen Verwaltung zu verlangen. Es ist im Gegenteil sinnvoll, angesichts der kleinräumigen Strukturen mehr Aufgaben durch den Kanton ausführen zu lassen und den Gemeinden fachlich kompetente Anlaufstellen zur Verfügung zu stellen. Es besteht auch aus finanzieller Sicht kein Grund, auf einem veralteten und starren System der Personalplanung zu beharren. Es kann nicht sein, dass der Landrat darüber entscheiden muss, wie der Stellenplan im Detail aussieht. Es ist besser, wenn die Regierung flexibel auf veränderte Anforderungen und Aufgaben reagieren kann. Darum und dafür scheint uns das vorgeschlagene Globalbudget ein geeignetes Mittel. Wichtig für uns ist, dass der Kanton weiterhin ein verlässlicher und sozialer Arbeitgeber ist, der auch auf veränderte Bedürfnisse in der Gesellschaft eingehen kann. Es braucht im Kanton Uri vermehrt Teilzeitstellen, damit Frauen und Männer Familien und Beruf auch miteinander vereinbaren können. Es muss auch sichergestellt sein, dass auch ältere Personen noch eine Chance haben, weiterhin beschäftigt zu werden oder aufgrund von ihrer fachlichen Eignung eine Stelle beim Kanton anzutreten. Die Erfahrung, der Einsatz und die fachliche Kompetenz müssen angemessen honoriert werden. Es darf nicht sein, dass man aus Kostengründen nur noch junge und unerfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anstellt. Das würde dem Kanton mehr schaden und als nützen. Der Kanton muss aber andererseits auch weiterhin in die Ausbildung und Förderung von Jugendlichen investieren und schwächeren Personen eine Chance geben. Dafür braucht es genügend Mittel und die von der Finanzkommission vorgeschlagene Reduktion von der Kostensteigerungsquote auf 0,69% genügt nach Ansicht der Regierung und wir unterstützen das nicht, um die Anforderungen zu erfüllen. Die Fraktion von der SP und Grünen unterstützt daher den Antrag vom Regierungsrat auf eine Kostensteigerungsquote von 0,87%. Und jetzt muss ich noch etwas sagen zu dem vorgeschlagenen Beschränkung auf die 2 Jahre. Also wenn man sich jetzt das vorstellt, dass die Regierung jetzt muss in ein Globalbudget erarbeiten, sie müssen sich einigen darüber, wie die Aufgaben im Kanton frisch verteilt werden, sie müssen also eine neue Personalstrategie entwickeln und das für 2 Jahre. Also das ist Verschleuderung von Steuergeldern, wenn man so etwas macht. Also das hat keinen Sinn. Entweder macht man so etwas oder man macht es nicht. Oder man macht es für 4 Jahre. Also man sagt, man plant für 4 Jahre, aber man kann nicht eine Personalplanung für 2 Jahre machen. Das würde ja heissen, man müsste praktisch temporäre Arbeiter anstellen. Das ist ja sicher auch nicht die Meinung, die da gelten soll. Also ein verlässlicher Arbeitgeber muss der Kanton bleiben und das heisst, er muss auch seine Personalplanung auf 4 Jahre mindestens ausrichten können. 2 Jahre bringt nichts.
Besten Dank. Wird das Wort zum Eintreten weiter verlangt? Wird jemand von der Regierungsbank noch zum Eintreten Stellung nehmen? Herr Finanzdirektor, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich bin froh, dass ich aus den Voten heraushöre, dass Sie die Arbeit von der Verwaltung schätzen. Ich glaube, das möchte ich an diesem Punkt noch einmal betonen. Wir haben ganz gute Leute in der Verwaltung, aber wenn vielleicht der eine oder andere von Ihnen irgendwie der eine oder diesen Kopf als rotes Tuch sieht in der Verwaltung. Aber es ist ganz wichtig, dass auch das Zeichen unserem Personal gegenüber als solches ausgesprochen wird. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not, hat der Fraktionspräsident gesagt, der Kommissionspräsident gesagt, es ist tatsächlich so, dass der Kanton Uri seine Hausaufgaben gemacht hat. Das hat BAK Basel als solches aufgezeigt. Wir haben auch in der Zwischenzeit das Budget nach wie vor im Griff. Und ich kann Ihnen jetzt schon in Aussicht stellen, dass wir für das 2017 eine schwarze Zahl werden budgetieren. Und da muss ich ganz klar sagen, das ist nicht selbstverständlich. Wir werden schweizweit wahrscheinlich der einzige Kanton oder einer der ganz, ganz wenigen Kantone sein, der eine schwarze Null budgetiert. Und ich glaube, das ist vor allem auch darauf zurückzuführen, dass man in der Vergangenheit grosse Sparanstrengungen gemacht hat, die in verschiedenen Positionen auch realisiert worden sind. Und wir sind weiterhin bemüht, die Sparanstrengungen auch weiter voranzutreiben, dass wir die Finanzen weiterhin auf einem positiven Bereich haben. Die Problematik, die wir aber in den vergangenen Jahren hatten, ich glaube, das sind immer die Stellendiskussionen im Landrat, und das ist, glaube ich, weder für einen Landrat noch für einen Regierungsrat wirklich zufriedenstellend gewesen. Die Regierung ist auch der Ansicht, dass es der falsche Ort ist, im Landrat über einzelne Stellen oder gar Köpfe zu diskutieren. Das ist etwas, was der Regierungsrat unter sich muss ausmachen. Wir anerkennen aber, dass der Landrat ein wirksames Instrument wird haben, um die Kosten im Griff zu haben, die das Personal verursachen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, wenn man das Lenkungsinstrument nicht an der Stelle, also nicht an der Stelle Prozent anknüpfen, sondern direkt am Personalbudget. Oder andersrum gesagt, Sie sagen uns, was wir für Mittel zur Verfügung haben, aber der Weg, den wir zur Zielerfüllung beschreiten müssen, das soll Sache der Regierung sein. Der Durchkonflikt, den wir in den vergangenen Jahren hatten, können wir jetzt einfach so weitermachen. Aber ich glaube, wie bereits gesagt, das ist wirklich nicht zufriedenstellend für alle. Darum der Vorschlag, den Ihnen der Regierungsrat unterbreitet für das Globalbudget, das soll ein Weg aus dem Durchkonflikt raus sein. Es ist eine Versuchsphase, die wir vorschlagen. In dieser Versuchsphase soll der Stellenplan durch das Globalbudget abgelöst werden. Und das Globalbudget umfasst sämtliche Personalausgaben, also alle Ausgaben, die unter der Kostengruppe 3.0 kontiert sind. Also das sind Löhne für Festangestellte, für Befristete, also für Aushilfspersonen, aber auch Spesen, Weiterbildungen etc. Versuchsphase soll 4 Jahre gelten. Wir brauchen 4 Jahre, weil letztendlich geht es darum, um eben die Stellen zu flexibilisieren. Und das schaffen wir bei Gott nicht von einem auf einen anderen Tag. Was wir auch brauchen, ist eine Flexibilität, um eben die bereits in den Eintretensvoten genannten die genannte Flexibilität im Stellenpool wieder anzubringen. Also, dass die Direktionen die Stellen auch abgeben, respektive nicht mehr wieder besetzen oder nicht mehr voll wieder besetzen, wenn es nötig ist. Und vor allem, dass wir auch Teilzeit fördern. Wir haben rund 25 Prozent Teilzeitarbeitende im Kanton Uri. Einfach an meinem vorhergehenden Arbeitgeber am Bundesverwaltungsgericht sind es über 50% gewesen. Und dort haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem. Nebst dem, dass wir durch das auch ein attraktiver Arbeitgeber sind oder ein attraktiver, ist das auch ein Einsparungspotenzial, das dort brach liegt. Darum der Systemwechsel. Der Systemwechsel ist für die Verwaltung auch nicht ganz einfach. Es ist für uns eine Herausforderung. Es ist nicht unmöglich, weil in verschiedenen anderen Kantonen in der Zentralschweiz wird bereits nach dem Globalbudget geschaffen. Beim Bund ist das zu 100% nur nach Globalbudget im Personalbereich. Die 4 Jahre sollten nicht etwa ein Freibrief sein, sondern es soll ein Gehen und ein Nehmen sein. Einerseits brauchen wir als Verwaltung auch eine gewisse Sicherheit. Wir brauchen eine Planbarkeit, dass wir wissen, mit was wir rechnen in den 4 Jahren, dass wir allenfalls Überschüsse kompensieren, nach auf oder nach unten. Und das braucht eine gewisse Zeit, das schaffen wir nicht in 2 Jahren. Der Systemwechsel braucht auch ein Umdenken in den Köpfen, den kann man nicht einfach verordnen. Die Kostensteigerungsquote, die wir Ihnen vorschlagen, von 0,87%, die haben wir uns wohl überlegt. Die tut sich auf der einen Seite mal an den Bedürfnissen orientieren, nämlich, dass wir wirklich mehr Aufgaben bekommen und auch in Zukunft mehr Aufgaben werden überkommen. Es ist aber auch dafür da, um den gesetzlich verankerten Stufenanstieg zu finanzieren. Und es soll uns auch eine gewisse Luft geben, dass wir die Flexibilisierung von dem Stellenpool effektiv können erreichen. Der Anstieg von 0,85 ist sehr moderat im Vergleich zu den anderen Kantonen. Ich gehe da nicht weiter im Detail darauf ein, ich bin aber überzeugt, da kommt noch die ein oder andere Frage nach der Detailberatung. Ich glaube, dass das Umschwenken auf ein Globalbudget jetzt der richtige Zeitpunkt wäre. Es ist ein Versuch wert, es bietet Chancen für die Kanton Uri, für Sie, aber auch für die Regierung. Und darum bin ich froh, wenn wir würden Zeitreden beschließen und könnten die Vorlage im Detail beraten. Danke.
Besten Dank, Herr Finanzdirektor. Das Eintreten ist unbestritten und gilt als beschlossen. Wir würden jetzt die Verhandlung unterbrechen und möchten Pause. Wir würden uns hier treffen, wieder am 10 ab 10 Uhr.